Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Just hours ago, Russian forces began their attack.
The Russian military attacking from the south, the north, the east, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II.
Russland überfällt die Ukraine. Man muss es sich immer wieder vor Augen halten. Das größte Land Europas wird über Nacht zum Schlachtfeld. Ganze Städte werden ausradiert, Zivilisten vergewaltigt, entführt, ermordet. Zehntausende Soldaten sterben an der Front und die Welt ist geschockt.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
This hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure.
And long live a free and independent Ukraine. Mez vame slava Ukraina.
Europa stellt sich geeint hinter die Ukraine. Trotzdem rechnen die meisten mit einer raschen Niederlage.
Und da war es ja so, dass den russischen Soldaten faktisch vermittelt worden ist, dass sie in dieses Land einmarschieren und dass dort ihre Brüder sie mit Blumen empfangen werden. Und das war nicht der Fall. Je länger ein Krieg dauert, desto verbissener wird er natürlich geführt und desto höher ist die Brutalität, die zur Anwendung kommt.
Frieden ist nicht in Sicht. Und Russlands Diktator Wladimir Putin hat eine ganz neue Weltordnung vor Augen.
Es hängt auch davon ab, wie dieser Krieg ausgeht. Und das wissen wir noch nicht, das ist offen. Aber wenn man sich ein Schreckensszenario ausmalen möchte, dann wäre das die wahrscheinlichste Option.
In dieser dreiteiligen Serie von Thema des Tages versuchen wir, diesen unfassbaren Ukraine-Krieg zu erklären. Von den oft vergessenen Anfängen bis zu den geopolitischen Folgen, die wir noch lange spüren werden.
Das eine, was auf mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben so einen Eindruck machte, wie mächtig doch die Propaganda sein kann.
De facto konnte man seit 2014 nie von einem Frieden sprechen. Diese Pläne und Ideen, die gibt es auf jeden Fall schon viel länger in Putins Kopf.
Das ist Teil 1 über Putins stille Invasion. Wenn ich mit Menschen, die sich mit der Ukraine gut auskennen, rede, über die Tatsache, dass der Krieg dort jetzt schon mehr als 2 Jahre lang dauert, dann höre ich ganz oft so einen Satz, nämlich, dass der Krieg in Wirklichkeit schon viel länger dauern würde. Daniela Brugger, ich habe diesen Satz auch von dir schon gehört, glaube ich. Du berichtest für den Standard aus Kiew in der Ukraine. Wie ist das gemeint?
Ja, also das ist richtig, denn in Teilen der Ukraine, da herrscht ja seit dem Jahr 2014 Krieg. Und zwar im Osten, genauer gesagt, also in den beiden administrativen Gebieten Luhansk und Donetsk, die teilweise von Separatisten, aber eben auch durch russische Soldaten kontrolliert werden und die oft unter der für die gesamte Region verwendeten Bezeichnung Donbass zusammengefasst werden. Dieser Umstand wird eben seit Beginn der Invasion 2022 immer wieder erwähnt, weil man hatte oft das Gefühl, dass dieser Krieg, den es im Donbass nun seit bald 10 Jahren gibt, oft in Vergessenheit geraten ist. Deswegen wird das auch immer wieder betont, um auch zu unterstreichen, wie groß die humanitäre Not in manchen Gebieten der Ukraine schon seit Jahren ist, aber eben auch um zu erklären, welche Einstellung in einem großen Teil der ukrainischen Gesellschaft eben aufgrund dieser Kämpfe herrscht und eben auch, was das mit der Politik macht innerhalb des Landes. Diese Kämpfe sind, wie gesagt, im Jahr 2014 ausgebrochen, also nur wenige Wochen nach der Maidan-Revolution, die ja auch den politischen Kurs des Landes mitgeprägt hat, natürlich, und der anschließenden Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch die Russische Föderation im März 2014, die natürlich völkerrechtswidrig ist.
Daniela, warum gerade dieses Jahr 2014? Was war der Auslöser? Liegt das an dieser Maidan-Revolution, die du angesprochen hast? Was ist da eigentlich passiert?
Die Spannungen im Osten der Ukraine haben deshalb begonnen und eben auch die Krim-Annexion, weil eben diese Maidan-Revolution dazu geführt hat, dass es in der Ukraine ein gewisses Machtvakuum gegeben hat. Also die Maidan-Proteste, die haben ja Ende des Jahres 2013 begonnen und eben im Februar 2014 mit der Flucht des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch nach Russland geendet. Also einer der Auslöser der Proteste war ja damals, dass Janukowitsch das angekündigte EU-Assoziierungsabkommen dann doch nicht unterschrieben hat.
Das ist tatsächlich eine Riesenüberraschung. Nach anderthalb Jahren Verhandlungen ist nun offiziell Schluss. Man hat es auf Eis gelegt. Man hat
gesagt, dieses Abkommen hat bedeutet, dass es eine engere Zusammenarbeit mit der EU gibt, also zum Beispiel im Bereich Handel oder Freizügigkeit oder dass man eben den politischen Dialog aufrechterhält. Und bis dahin hat es ja die Reisefreiheit für ukrainische Staatsbürger in diesem Ausmaß, in dem wir es jetzt kennen, noch gar nicht gegeben. Also das war wirklich eine große Änderung, auch als dieses Assoziierungsabkommen dann schlussendlich unterschrieben wurde. Und das ist auch ein Teil, ein Selbstverständnis in der ukrainischen Bevölkerung, das sich jetzt ganz selbstverständlich anfühlt. Also zum Beispiel, dass man eben die Grenze relativ einfach überqueren kann, dass es gute Anschlussflüge gegeben hat, bis natürlich die Invasion im Jahr 2022 dazu geführt hat, dass es keine Passagierflugzeuge mehr gibt in der Ukraine. Aber nur um nochmal festzuhalten, was für ein wichtiger Schritt das für die Bürger im Land war.
Okay, aber das heißt, dieses Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU, das ist jetzt aktuell in Kraft, aber damals im Jahr 2013, 2014, da hat der damals regierende Präsident Viktor Janukowitsch sich geweigert, das zu unterschreiben. Warum hat er das gemacht? Sieht man da schon den Einfluss aus Moskau?
Genau so. Janukowitsch, der hat eben zum einen eng mit Russland zusammengearbeitet und zum anderen am Anfang eben auch versprochen, dieses EU-Assoziierungsabkommen zu unterschreiben, das er dann wiederum nicht gemacht hat. Und er selbst stand ja auch schon für diese Korruption, die es im Land eben über Jahrzehnte gegeben hat. Zum Beispiel, wenn man sich die Residenz angeschaut hat, in der er gelebt hat, die ja mittlerweile auch als Volksmuseum der Korruption für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, dann versteht man auch, dass eben die Korruption, das Assoziierungsabkommen und dann noch in einem weiteren Schritt die brutale Staatsgewalt gegenüber den Protestierenden dazu geführt hat, dass diese Proteste eben nicht aufgehört haben.
Das heißt, es gab einen russlandfreundlichen und sehr korrupten Präsidenten in der Ukraine. Er weigert sich, ein beliebtes Abkommen mit der Europäischen Union zu unterschreiben. Und was passiert dann? Du hast gesagt, es kommt zu Protesten und Gewalt. Wie geht's weiter?
Die Menschen, die waren damals natürlich wütend, als sie davon erfahren haben, haben sich auf dem Maidan versammelt, auf dem Unabhängigkeitsplatz. Und zu Beginn des Jahres 2014 kam es dann zu den ersten Toten auf dem Maidan. Also es sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Diese Verbrechen sind teilweise noch immer nicht abschließend aufgeklärt worden. Und die Proteste am Maidan haben dann schlussendlich im Nachhinein dazu geführt, dass das EU-Assoziierungsabkommen dann tatsächlich unterschrieben wurde, allerdings nicht von Janukowitsch. Das heißt, diese Proteste, die haben dazu geführt, dass eben Janukowitsch, der ja als Russland treu galt, nach Russland geflohen ist. Also nach der Maidan-Revolution gab es in der Ukraine auch eine instabile, unsichere Atmosphäre, weil es plötzlich eben eine Übergangsregierung gegeben hat, weil sich plötzlich einfach sehr vieles verändert hat innerhalb der Regierung, der Strukturen. Das heißt, das war eben auch die Stimmung, die sich Putin in dem Moment auch zunutze gemacht hat. Bereits in den ersten Tagen im März 2014 hieß es dann aber von Putin aus Russland, dass Russland eben das Recht habe, die russischsprachige Bevölkerung außerhalb seiner Grenzen zu schützen. Und das ist ja auch immer wieder ein Spruch, ein Narrativ, das wir des Öfteren gehört haben vom Kreml. Und das, was sich dann natürlich auf der Krim, auf der Halbinsel abgespielt hat, das wurde eben auch von Journalisten dokumentiert. Die hatten damals eben auch Zugang, also auch Kollegen wie zum Beispiel Simon Ostrowski, der damals für Vice News diese ersten Tage dokumentiert hat.
It's Monday, the day after the referendum, which the local authorities say passed almost unanimously in favor of joining Russia. And I'm trying to figure out what country I'm in. According to the officer in the military police station behind me, we're still in Ukraine, but according to the Russian soldiers standing by the APC, well, they're still not saying anything at all. But the local parliament here just appealed to Russia to officially allow them to...
Das waren eben diese ersten Tage, in denen man nicht verstanden hat, was eigentlich genau passiert. Also es gab eben dieses Gefühl von Chaos im ganzen Land. Und in diesen ersten Tagen im März 2014 sind auch zum ersten Mal diese sogenannten grünen Männchen auf der Krim aufgetaucht. Es waren eben Soldaten in grünen Uniformen ohne Hoheitsabzeichen. Und Russland hat damals bestritten, dass russische Truppen eben auf der Krim anwesend sein und hat immer wieder von lokalen Kräften gesprochen, die eben für die Ereignisse verantwortlich seien. Also da gab es dann eben die Situation, dass offizielle Gebäude übernommen wurden von Kämpfern, von Soldaten, von sogenannten Separatisten in dem Moment. Und später gab es dann eben auch ein international nicht anerkanntes Referendum und die Einverleibung der Halbinsel durch Russland.
Wir haben gerade schon einen Mitschnitt gehört von einem Journalisten, der zu dieser Zeit tatsächlich vor Ort war auf der Krim. Aber ich glaube, wir können da noch einen direkteren Draht hinkriegen.
Ja,
hallo Dennis. Wie geht's dir?
Tja, es ist immer schwierig, die Frage zu beantworten. Ich bin hier noch am Leben und das ist schon das, was zählt. Hoffentlich ist bei dir alles okay.
Ja, bei uns ist auch alles okay. Also bei mir wird die Aufnahme schon laufen. Wenn es geht, dann können wir gleich anfangen.
Ja, gerne.
Dennis Trubezkoi, wir kennen uns eigentlich, weil du einer der Ersten warst, der nach dem offenen russischen Einmarsch 2022 aus der Ukraine für den Standard berichtet hat. Aber ich habe vor kurzem erfahren, dass du auch eine Verbindung zur annektierten Halbinsel Krim hast. Wie schaut die aus?
Ja, also ich stamme aus Sevastopol und habe dort auch länger gelebt. Also ich bin 2015 endgültig nach Kiew umgezogen. Also ich habe noch ein Jahr, weil ich noch ein Studiumjahr absolvieren musste, auf der annektierten Krim verbracht, bevor ich nach Kiew ging. Also wie gesagt, den Großteil meines Lebens habe ich immer noch auf der Krim verbracht. Also ich bin jetzt 31.
Ja. Du warst bis 2015 noch auf der Krim. Das heißt, du hast auch diese Zeit miterlebt, als Russland dort die Kontrolle übernommen hat. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das damals war für dich?
Also für mich war das ein prägendes Ereignis meines Lebens, natürlich im negativen Sinne des Wortes. Ich habe damals ziemlich viel für die Sportmedien in Kiew über den Sport berichtet. Und als dann diese russische Invasion begann, das eine, was ich wirklich bemerkt hatte und was auch mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben so einen Eindruck machte, wie mächtig doch die Propaganda sein kann, war eben, dass die jungen Leute, mit denen ich vorher zu tun hatte, die noch irgendwie ein halbes Jahr zuvor sehr optimistisch und mit großer Freude auf diese EU-Perspektive der Ukraine geschaut haben, dass sie irgendwie ein halbes Jahr später die russische Propaganda nacherzählt haben. Ich konnte es mir auch wirklich kaum glauben, als ich wirklich sah, dass es Plakate, Billboards auf den Straßen gibt, die den möglichen Verbleib der Krim in der Ukraine sozusagen wirklich mit einem Hakenkreuz gebildet haben und so weiter und so fort. Also es war für mich wirklich unfassbar, wie all das passieren kann. Und ich hatte einfach dieses tiefste Gefühl, dass das, was passiert, einfach unglaublich ungerecht ist und dass die Welt nicht wirklich auch darauf schaut und dass die Welt auch nicht viel unternimmt, um das zu verhindern. Und letztlich sind wir 10 Jahre später, beziehungsweise 8 Jahre später, wenn wir über 2022 sprechen, dort gelandet, wo wir alle gelandet sind. Und der eigentliche Krieg begann ja damals auf der Krim.
Kannst du dir eigentlich erklären, wie das damals funktioniert hat, dass Russland auf der Krim die Kontrolle übernommen hat? Hast du auch diese Soldaten gesehen, die keine Hoheitsabzeichen hatten, wo man nicht genau wusste, wo die eigentlich dazugehören?
Ehrlicherweise wusste man ganz genau, wozu sie gehörten. Also da gab es ehrlicherweise keine Fragen. Also Russland hat irgendwie ein halbes Jahr beziehungsweise ein Jahr versucht, dieses Spiel noch mitzuspielen. Aber für die lokalen Menschen war es klar und eindeutig, wer das macht. Also im Prinzip war das damals tatsächlich so, dass normalerweise so rund 10.000 Soldaten, weil die russische Schwarze Flotte nach wie vor auch nach dem Zerfall der Sowjetunion in Sevastopol stationiert war. Also die waren irgendwie ständig auf der Krim und es kamen noch ungefähr 10.000 vom russischen Festland aus, aber zumindest die Hälfte der Leute, die daran teilgenommen haben, kannte man, sage ich mal so, vor Ort ganz genau. Deswegen gab es diese Frage letztlich nicht. Aber ganz grundsätzlich betrachtet hat Russland natürlich diesen Moment der Schwäche nach der Maidan-Revolution, nach dem Janukowitsch wirklich geflohen ist, einfach knallhart ausgenutzt. Und im Prinzip hatte die ukrainische Armee auf der Krim natürlich keine wirkliche Möglichkeit, eine größere Gruppierung hinzuschicken. Und Russland konnte mit ungefähr 20.000 Soldaten einfach alles abblockieren und alles absichern. Und natürlich hat auch der Westen, zum Beispiel auch Berlin intern gesagt, dass die Ukraine da jetzt kein Suizidskommando fahren sollte. Aber wo ich es wirklich nicht verstanden habe, und das muss ich nochmal ansprechen, die Reaktion des Westens, hätte man ernsthaft mit dem Abbruch der Zusammenarbeit zum Beispiel im Gasbereich gedroht, wäre die Geschichte eventuell anders gelaufen und wären wir eventuell nicht in diesem großen Krieg gelandet, in dem wir gelandet sind. Aber mit ein paar Dutzenden Personalsanktionen auf die erste derartige Grenzverschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg zu agieren, das war ehrlicherweise an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und das war einer der Punkte, warum ich so fassungslos damals dort blieb, als ich das vor Ort beobachtete.
Mhm. Du hast gesagt, du warst dann auch noch circa ein Jahr lang dort bis 2015. Wie war das damals für dich, dort unter russischer Besetzung schon zu leben?
Alltagsbedingt muss ich sagen, dass sich für die Menschen relativ wenig änderte, gerade für die Menschen, die, sage ich mal, älter wären. Also viele haben einfach nur die Pässe gewechselt, beziehungsweise die haben natürlich auch den ukrainischen Pass behalten, also die mussten nicht abgeben. Aber gerade so für jüngere Unternehmer war es natürlich schon sehr ärgerlich, dass die westlichen Firmen nicht mehr da waren, dass zum Beispiel Mastercard, Visa nicht mehr bedienbar waren und solche Sachen. Also es war schon für viele Leute ein großer Nachteil. Und insgesamt war in den Jahren schon zu beobachten, dass relativ viele junge Menschen die Krim verlassen, sei es Richtung der Ukraine oder auch Richtung Russland. Also ich spreche hier von Moskau, St. Petersburg. Was mich persönlich anbetrifft, also ich habe noch bis 2017 versucht, ständig zu reisen. Einerseits, um darüber zu berichten, was dort vor Ort los ist. Andererseits, um einfach meine Eltern zu sehen, die nach wie vor in Sewastopol leben. Irgendwann 2017 wurde es mir klar, dass es einfach zu gefährlich ist und dass ein von der Krim stammender Journalist für deutschsprachige Medien arbeitet, dass er wirklich so Interesse weckt, und ich bin dann seit August 2017 nicht mehr hingefahren.
So lang?
Ja, genau.
Und wenn du jetzt mit Leuten zumindest telefonierst, die dort noch sind, was hörst du da? Also was denken die Menschen, die auf der Krim leben, darüber, was dann seit 2014 noch alles passiert ist und auch jetzt in den letzten Jahren?
Also es gibt eine Menge von Menschen, die einfach in der russischen Sache so tief involviert sind, dass es für die schon egal ist. Also ich meine die ganzen Beamten, bei denen klar ist, wenn die Ukraine die Krim zurückerobert irgendwann, dass sie sowieso als Kollaborateure gelten werden. Und das war es mehr oder weniger mit den Leuten, die ihre ganz, ganz klare politische Haltung zeigen. Weil einerseits, also jegliche pro-ukrainische Meinungen auf der Krim zu äußern, das ist extrem gefährlich, würde ich sogar sagen, lebensgefährlich. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieser Krieg, der entwickelt sich sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die Schlagzeilen, also die Medienschlagzeilen, sind sehr oft hysterisch in die eine oder in die andere Richtung. Was aber in diesen 2+ Jahren den Menschen wirklich klar geworden ist, ist eben die Tatsache, dass die Rückkehr des ukrainischen Staates auf der Krim vielleicht nicht mehr so abwegig ist, wie das in dem Raum zwischen 2014 und 2022 zu sein schien. Und da schaut man natürlich auch genauer darauf hin, was man äußert und wie man sich äußert. Ich habe das Gefühl, dass die Alltagsstimmung dort sich relativ stark einfach vom Grundgefühl her der ähnelt, die es hier in Kiew vor dem 25. Februar 2022 gab. Also das ist so ein Gefühl, wo man weiß, dass es in absehbarer Zeit auf eine oder andere Art und Weise brennen könnte. Aber man befindet sich sozusagen so ein bisschen in einem Denial. Also man versucht trotz der relativ oft vorkommenden ukrainischen Luftangriffe trotzdem irgendwie den Rest des normalen Lebens zu führen, wie es nur geht. Aber es gelingt natürlich immer weniger, einfach auch dadurch, weil diese ukrainischen Luftschläge zum Beispiel gegen die Infrastruktur der Schwarzmeerflotte, also die werden immer häufiger. Man beschäftigt sich auch mit Themen wie Ausstattung der Luftschutzkeller. Also der Krieg kommt natürlich immer stärker auf die Krim an, aber trotzdem versuchen sich die Menschen gegenseitig davon zu überzeugen oder innerlich davon zu überzeugen, dass sie es ganz, ganz groß nicht treffen wird.
Falls die Ukraine jetzt irgendwann die Krim wirklich wieder zurückerobern würde, komplett, würdest du dann eigentlich in Zukunft auch gern wieder dorthin zurückgehen? Also ist das was, was du dir auch wünschst für die Zukunft?
Also ich glaube, dass ich weiterhin in Kiew leben werde, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in meinen Träumen nicht sehe, wie ich in meine ursprüngliche Wohnung in Sevastopol eingehe und einfach auf meine Eltern dort treffe. Also dass es sich dabei wirklich um ein Traumszenario für mich handelt, da würde ich, wie gesagt, lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht der Fall ist. Ich habe ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Sevastopol aus vielen Gründen, die ich geschildert habe, aber man wünscht sich sowas trotzdem. Und ja, das wäre natürlich etwas, was ich gerne noch erleben würde.
Dennis, das war wirklich spannend zum Zuhören. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Vielen Dank auch dir, Tobias.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Daniela Brugger, nochmal zurück zu dir. Nachdem Russland dann Anfang 2014 auf der Krim-Halbinsel tatsächlich die Kontrolle übernommen hat und so wie ich das verstanden habe, auch verhältnismäßig, soweit man das sagen kann, unblutig. Also Wikipedia ist nicht die beste Quelle, aber nur für den Überblick, da steht, dass die russische Seite einen Söldner verloren hat und die ukrainische zwei Soldaten und drei Zivilisten auch gestorben sind. Aber Daniela, du hast gesagt, dass im Donbass, in dieser östlichen Region am ukrainischen Festland, dort die Situation noch viel mehr eskaliert ist, oder? Also wie ist das nach der Krim-Annexion dann weitergegangen?
Also auch in anderen Gebieten in der Ukraine gab es eben dieses Gefühl von Chaos und es sind überall kleinere Konfliktherde ausgebrochen, ohne dass die Menschen verstanden haben, wer dafür verantwortlich war. Also wir sprechen im Zuge des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, ja auch oft von einem hybriden Krieg. Das heißt, es geht dann nicht nur um militärische Mittel, sondern auch ganz stark um Propaganda. Und wenn man sich mit Kollegen unterhält, die damals auch auf der Krim gearbeitet haben oder im Donbass oder eben, wenn man das auch heute noch macht, dann erlebt man eben auch oft, dass gewisse Bewohner die Narrative von der russischen Propaganda übernommen hatten. Das heißt eben auch, weil russisches Fernsehen vor allem im Donbass, aber eben auch in anderen Teilen des Landes damals eine sehr große Rolle gespielt hatte. Und damals hieß es natürlich im russischen Fernsehen, dass in Kiew ukrainische Nazis für die Maidan-Proteste verantwortlich seien und so weiter. Das heißt, das wiederum waren wieder Narrative, die von Bewohnern in anderen Landesteilen, vor allem eben auch im Osten, oft übernommen wurden. Im April 2014 wurden also in gewissen Orten im Donbass erste Regionalverwaltungsgebäude besetzt von zum einen Separatisten, die durch Russland finanziert und unterstützt wurden, und zum anderen aber auch von russischen Staatsbürgern. Also zum Beispiel von Igor Girkin, der ein russischer Ex-Geheimdienstoffizier ist.
Probleme ukrainischer Armee in erster Linie in Kommandieren, Führungskräften, aber nicht in Soldaten.
Der damals eben auch eine Schlüsselfigur war in der Stadt Slowjansk im Donbass, wo der Krieg im April 2014 angefangen hat. Also wenn wir kurz über Girkin sprechen, der wurde ja aufgrund seiner Rolle beim Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 in Abwesenheit von einem niederländischen Gericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Vor mehr als 8 Jahren kamen 298 Menschen beim Absturz von Flug MH17 über der Ostukraine ums Leben, abgeschossen von pro-russischen Rebellen. Gegen drei Russen und einen Ukrainer.
Die Geschichte von Girkin ist deshalb interessant, weil er natürlich auch eine Rolle gespielt hat im Rahmen der Invasion seit dem Jahr 2022. Also Girkin zum einen sitzt mittlerweile im Gefängnis, allerdings eben in Russland, und er wurde jetzt nicht von internationalen Strafverfolgungsbehörden gefasst. Seine Verurteilung hat auch wiederum nichts mit dem Abschuss von MH17 zu tun. Stattdessen sitzt Girkin deshalb im Gefängnis in Russland, weil er es gewagt hat, Putin zu kritisieren. Also er hat es gewagt, ähnlich wie der mittlerweile verstorbene ehemalige Wagner-Chef Prigozhin, den russischen Präsidenten zu kritisieren, und hat eben Putin vorgeworfen, dass er im Krieg in der Ukraine eben nicht hart genug durchgreife. Das ist auch ein interessanter Dreh in dieser Geschichte. Das heißt, das hat sich zugetragen in diesen ersten Kriegstagen im April 2014. Die Stadt Slowjansk war dann beinahe 3 Monate lang besetzt von diesen sogenannten prorussischen Separatisten, die, wie gesagt, von Russland finanziert und unterstützt wurden und wo eben auch russische Soldaten oder eben Söldner involviert waren, die eben auch das technische Gerät geliefert haben und so weiter. Slowjansk wurde dann nach fast 3 Monaten wieder durch die ukrainische Armee befreit. Aber Teile der Oblaste Luhansk und Donetsk sind seitdem nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle.
Hm. Aber das heißt, die Situation im Donbass war um einiges blutiger und das ist dann auch immer weiter eskaliert in der Zeit nach 2014, oder?
Ja, genau. Also ich hatte auch zuletzt die Möglichkeit, wieder mit Veteranen zu sprechen in der Ukraine, die seit 2014 oder in diesen ersten Jahren gekämpft haben und die eben auch erklärt haben, dass damals vor allem die Annexion der Krim dazu geführt hat, dass bei vielen eben dieser Wunsch entstanden ist, dass man das Land eben verteidigt, weil man ja sozusagen gesehen hat, wie schnell das passieren kann, dass Russland einschreitet, dass es eine Annexion gibt und so weiter. Das war damals schon der Auslöser für viele, sich der Armee anzuschließen. Und gerade im Donbass gab es dann verschiedene Schlachten, die natürlich mit sehr hohen Verlusten auch für die ukrainische Armee einhergegangen sind. Aber de facto kann man eben sagen, dass es in den ersten beiden Jahren sehr heftige Kämpfe im Donbass gegeben hat und dann später immer noch Kämpfe und eine brüchige Waffenruhe. Aber de facto konnte man seit 2014 nie von einem Frieden sprechen im Donbass.
Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Daniela, wenn wir jetzt rechnen, dass der Krieg im Osten der Ukraine jetzt schon mehr als 10 Jahre lang dauert. Was macht das mit diesen Menschen? Du besuchst die Region ja auch regelmäßig für deine Berichterstattung. Was erlebst du da?
Also ich selbst berichte ja seit 2019 aus der Ukraine. Das heißt, ich konnte mit Menschen sprechen, die zum einen aus dem Donbass geflohen sind und zum Beispiel in Kiew untergekommen sind. Das sind oft junge Menschen, die eben die Energie haben, nochmal neu anzufangen. Und ich war selbst auch im Donbass des Öfteren, aber immer in diesen Gebieten, die von der Ukraine kontrolliert werden. Das heißt, zum einen, was seitdem passiert ist, ist, dass sehr viele Menschen einfach ihre Heimat verloren haben, dass es natürlich eine große Zerstörung gegeben hat, dass es zivile Opfer gegeben hat und so weiter. Und dass auch ein großer Teil in der Ukraine aufgrund dieser Kämpfe bereits eine Kampferfahrung hatte, bevor die Invasion 2022 in einem weiteren Schritt für eine Verlängerung oder eben auch eine Eskalation dieses Krieges im Donbass geführt hat. Ich war zuletzt im März im Donbass und eben wiederum in Slawiansk. Und man sieht natürlich ein sehr großes Ausmaß an Zerstörung, vor allem wenn man diese Zerstörung in Relation setzt zu anderen Regionen in der Ukraine. Und vor allem merkt man dann halt den Unterschied, wenn man durch den Oblast Kharkiv fährt, wo vieles wieder aufgebaut wird. Und wenn man dann eben in den Donbass kommt, wo man sehr, sehr viele Dörfer sieht, die einfach nur noch als Ruinen bezeichnet werden können und wo wahrscheinlich auch kaum noch Zivilisten wohnen. Das heißt, die Menschen, die jetzt noch dort wohnen, das sind einfach sehr oft ältere Menschen oder natürlich Soldaten und Soldatinnen. Und vor allem in Slawiansk zum Beispiel gibt es nur noch eine Handvoll Restaurants, in die man eben hingehen kann, wo man dann, wie gesagt, sehr viele Soldaten auch sieht. Und da hatte ich zum Beispiel auch die Gelegenheit, mit einer jungen Frau zu sprechen, die aus der Westukraine dorthin gezogen ist.
Ja, почала просто скочуватися в якісь супердепресивні, пасивно-агресивні стани.
Weil sie in der Nähe sein will von ihrem Mann, der eben selbst auch in der Armee im Donbass kämpft. Das heißt, das sind die Menschen, die man dort heute noch trifft. Und die Stimmung, als ich dort war, die war sehr bedrückt. Und man hatte auch das Gefühl, dass die Menschen wirklich Angst hatten, dass der Krieg wieder näher kommt. Das war auch aufgrund des Falls von Avdiivka der Fall.
In Avdiivka haben russische Truppen nach eigenen Angaben den Rest der seit Monaten umkämpften Stadt im Osten der Ukraine eingenommen.
Und auch schon von Bachmut, also die Angst dort ist natürlich sehr präsent, wenn man mit den Menschen spricht. Das liegt natürlich an der unmittelbaren Nähe einer Stadt wie Slowjansk an der Frontlinie. Und zum anderen habe ich dann auch eine Frau getroffen, die zunächst aus Slowjansk geflohen ist in eine andere Stadt, also in die Stadt Dnipro, und die dann aber wieder zurückgekehrt ist in ihre Heimatstadt, auch aufgrund der finanziellen Situation, weil viele Menschen sich plötzlich die Miete nicht mehr leisten konnten, nachdem sie geflohen sind. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt merkt man auch, dass die Gegend verarmt.
Wie gefährlich ist das, im Donbass unterwegs zu sein oder auch dort zu leben?
Also ein Satz, den man ja seit Beginn der Invasion 2022 immer wieder hört in der Ukraine, ist, dass es de facto keinen sicheren Ort in der Ukraine gibt. Das stimmt natürlich auch, weil die Luftangriffe überall im Land stattfinden und auch unberechenbar sind. Also wenn wir uns jetzt gerade wieder die Stadt Kharkiv ansehen, die aufgrund der heftigen Angriffe auf die Infrastruktur Anfang April ja wieder teilweise ohne Stromversorgung dastand. Generell gilt natürlich, umso näher man sich an der Front befindet oder auch an der Grenze zu Russland, desto unmittelbarer sind auch die Angriffe aus der Luft. Und die Luftverteidigung ist natürlich in vielen Orten nicht dieselbe wie in Kiew, wo man seit letztem Jahr schon das Gefühl hat, dass man relativ sicher ist, wenn man die Lage mit anderen Orten vergleicht. Also ich denke jetzt gerade auch an Odessa.
Aus dieser Hafenstadt Odessa hören wir auch oft von unserem dortigen Korrespondenten Klaus Stimmeder, dass es eben mit der Zeit eher wieder noch gefährlicher wird in den letzten Monaten. Daniela, jetzt in der aktuellen Situation wird extrem viel darüber geredet, wie man reagieren soll auf die russischen Aggressionen, die wir gerade wieder so stark sehen. Aber wie war denn das eigentlich im Jahr 2014 damals? Also wie hat der Westen damals darauf reagiert, dass Putin da doch relativ offensichtlich sich einfach die Krim unter den Nagel gerissen hat, wenn ich das so sagen kann?
Also zum einen müssen wir hier, glaube ich, auch über die Verantwortung der Medien sprechen und auch des Journalismus, wenn wir über die Berichterstattung sprechen. Also ich möchte hier nur anmerken, für eine lange Zeit hat man über die Ukraine aus einer sehr russischen Sicht berichtet. Und dafür spricht eben auch, dass die Korrespondenten nur für kurze Zeit in die Ukraine gekommen sind, um über bestimmte Ereignisse zu berichten. Also ich habe das ja auch selbst miterlebt, weil ich seit 2019 vorwiegend aus der Ukraine berichte. Das hat sich mittlerweile gebessert. Und dann gibt es natürlich auch die politische Ebene seit 2014. Also zum einen gab es einige Sanktionen gegen Russland und auch zum Beispiel Einreiseverbote gegen den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch oder andere Politiker, aber nicht gegen Putin. Also der kam ja sogar noch zur Hochzeit der damaligen Außenministerin Karin Kneißl im Jahr 2018, wie wir alle wissen, und tanzte mit ihr und hat ihr Schmuck geschenkt.
In Russland trägt man den Brautpaaren Rat und Liebe zu wünschen. Das tue ich gern und wünsche ihnen viel, viel Glück und Gesundheit für ihre gemeinsame Zukunft.
Kneißl ist ja jetzt auch bekannterweise mittlerweile in Russland und hat in einem Interview, das man eigentlich nur als bizarr bezeichnen kann, mit der BBC vor einigen Monaten Putin noch als Gentleman bezeichnet.
He is the most intelligent gentleman, with the focus on gentleman, and I met a few.
Und Vergleiche mit Stolz und Vorurteil von Jane Austen gezogen und so weiter. In Italien und in anderen europäischen Ländern hatte man die rechten Parteien, denen immer wieder eine Nähe zu Russland zugeschrieben wurde. Ja, und die geschäftlichen Beziehungen zwischen EU-Ländern und Russland, die liefen ja auch weiter, wenn wir an Nord Stream denken, also die Unterwasserpipeline für Erdgas von Russland nach Deutschland und so weiter, die wurde ja noch fertiggestellt vor Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022. Und es gab ja auch einige Sanktionen, auch in Bezug auf die Krim. Allerdings soll auch dieses Embargo teilweise umgangen worden sein, wenn wir uns die Nachrichten anschauen über die Hamburger Staatsanwaltschaft, die ja jetzt nach jahrelangen Ermittlungen auch mindestens einen Mitarbeiter von Siemens angeklagt hat, weil Siemens wohl auch Gasturbinen für Kraftwerke auf der Krim verkauft haben soll.
Daniela, Wladimir Putin selbst sagt ja immer wieder, dass er Russland bedroht sehen würde durch die Ukraine und vor allem auch durch eine, wie er sagt, Expansionspolitik der NATO, des westlichen Militärbündnisses. War das auch damals bei dieser stillen Invasion 2014 schon ein Thema?
Also dieses Narrativ hat es ja sehr weit gebracht. Und wenn wir uns einfach mal die Fakten anschauen, dann besteht eine Grenze zur NATO für Russland ja schon seit 2004, wenn wir uns das Baltikum anschauen, also die Länder Lettland und Estland. Und vor 2014 wurde der Beitritt der Ukraine zur NATO von der ukrainischen Bevölkerung abgelehnt. Also diese Einstellung hat sich nach der Annexion der Krim und durch den Ausbruch des Kriegs im Donbass natürlich verändert, weil ein großer Teil der Bevölkerung ja diese Aggression und Gewalt von Seiten Russlands miterlebt hat oder gesehen hat, beziehungsweise dann in einem weiteren Schritt im Jahr 2022, als die Angriffe eben auch auf andere Landesteile übergegangen sind, überlebt hat.
Mhm.
Aber davon, dass etwa der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagt, dass die Frage nicht sei, ob die Ukraine Teil des Bündnisses wird, sondern wann, war man vor 2022 noch sehr weit entfernt. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Beginn der russischen Invasion 2022 dazu geführt hat, dass die NATO noch weiter gewachsen ist. Also mittlerweile sind ja auch die Länder Schweden und Finnland Teil der NATO. Und das heißt, dass ja auch mittlerweile die fast 1400 Kilometer lange Grenze zwischen Finnland und Russland eine NATO-Grenze ist.
Das heißt, so gesehen hat Putin selbst die Expansion der NATO angestoßen und diese Bedrohung von außen nur noch größer gemacht. Also erst durch diese Aggressionen seit 2014 bis heute will und muss sich die Ukraine erst selbst verteidigen und nicht umgekehrt.
Also die Aggressionen von russischer Seite seit 2014 haben natürlich dazu geführt, dass sich die Menschen in der Ukraine Gedanken darüber machen, über Sicherheitsgarantien, über Krieg, den es ja vorher in der Ukraine nicht gegeben hat. Wir haben zwar erlebt, dass es russische Aggressionen und Kriege in Gebieten wie in Tschetschenien gegeben hat, in den Jahrzehnten davor oder dann auch in Georgien, aber in der Ukraine eben nicht. Und das heißt, natürlich haben diese konkreten Kämpfe dafür gesorgt, dass sich die Menschen darüber Gedanken machen und auch eben über ihre eigene Sicherheit und wie man für diese Sicherheit auch in der Zukunft und für weitere Generationen sorgen kann.
Daniela, glaubst du, dass Wladimir Putin, als er 2014 Teile der Ukraine übernommen hat, damals schon vorhatte, das ganze Land zu übernehmen?
Also die imperialistischen Ideen und Vorstellungen von Wladimir Putin, die konnten wir auch vor kurzem wieder in einem Interview zwischen Putin und dem US-amerikanischen Moderator Tucker Carlson uns anhören.
May I ask you, you're making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, eastern Ukraine is in effect Russia has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president?
I'll tell you. I'm coming to that. This briefing is coming to an end. It might be boring, but it explains many things.
I just don't know how it's relevant.
Good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. So, before World War II, Poland collapsed.
Also, wer das Gespräch bis zum Ende durchgehalten hat, konnte eben die vielen Geschichtsverdrehungen noch einmal hören, die wir von Putin ja wiederholt schon erlebt haben. Das heißt, diese Pläne und Ideen, die gibt es auf jeden Fall schon viel länger in Putins Kopf.
Denkst du, dass wenn vor allem auch der Westen in dieser Zeit nach 2014 schon konsequenter reagiert hätte auf diese ersten Aggressionen durch Russland, dass dann Schlimmeres verhindert hätte werden können, bis hin zu diesem offenen Einmarsch, den wir jetzt gesehen haben, so viele Jahre später?
Also ich möchte mich jetzt nicht auf Spekulationen einlassen. Allerdings kann man, glaube ich, schon sagen, das sagen ja auch mittlerweile sehr viele Experten, dass ein härteres, ein entschlosseneres Vorgehen von Seiten des Westens gegenüber Putin und Russland bestimmt auch dafür gesorgt hätte, dass man vielleicht auch von russischer Seite ernster genommen werden würde. Also das heißt, dadurch, dass man eben weiterhin große Projekte wie Nord Stream oder eben auch Handel weitergeführt hat, hat es ja für Russland keine verheerenden Konsequenzen gegeben, wie wir diese seit 2022 erleben, wenn wir über die Sanktionen sprechen, die ja auch dahin gehen, dass zum Beispiel die Bankkonten gewisser russischer Politiker oder auch Oligarchen, Geschäftsleute und so weiter in westlichen Ländern teilweise eingefroren wurden. Und die vielen diplomatischen Bemühungen von Seiten westlicher Politiker vor Beginn des Angriffskriegs vor 2 Jahren, die zeigen ja meiner Meinung nach auch, dass der Beschluss, dass man die Ukraine überfällt, ja schon viel länger feststand.
Man hätte sehr viel lernen können, nachdem Wladimir Putin schon 2014 seine Angriffe auf die Ukraine gestartet hat. Sehr viele Lektionen hat der Westen daraus aber anscheinend nicht gezogen. Daniela Brugger, vielen Dank dir für diese Analyse und für deine Einblicke aus Kiew in der Ukraine.
Vielen Dank.
Musik Am 24. Februar 2022 hat Putin dann der ganzen Welt ganz offen sein wahres Gesicht gezeigt. Es ist zum offenen Einmarsch in die gesamte Ukraine gekommen und seitdem zum brutalen Krieg. Wie es die ukrainische Armee jetzt schon 2 Jahre lang schaffen konnte, dem Stand zu halten, warum sich das Blatt jetzt immer stärker zugunsten Russlands wendet und welche Verantwortung gerade der Westen jetzt dafür hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge dieser dreiteiligen Serie von Thema des Tages. Mit Der Ukraine-Krieg erklärt geht's nächsten Freitag weiter.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Der Iran soll darüber nachdenken, noch dieses Wochenende einen militärischen Vergeltungsschlag gegen Israel durchzuführen. Der Auslöser ist ein israelischer Raketenangriff vor einigen Wochen. Stattgefunden hat der zwar in Syrien, allerdings sind dabei mehrere hochrangige Militärs aus dem Iran umgekommen. Israel hat angekündigt, dass es für einen iranischen Angriff vorbereitet sei und eine, Zitat, angemessene Antwort geben würde. Israels engster Verbündeter, die USA, haben ihre volle Unterstützung zugesagt. Gleichzeitig laufen weltweit hektische Versuche, die Lage zu deeskalieren. US-Außenminister Anthony Blinken telefonierte etwa mit China, der Türkei und Saudi-Arabien, damit diese Länder beruhigend auf den Iran einwirken. Laut Medienberichten hat die iranische Führung bis Redaktionsschluss dieses Podcasts am Freitagnachmittag noch nicht über ihr Vorgehen entschieden. Man wolle, so ein Insider, eine unkontrollierbare Eskalation vermeiden. Die neuesten Infos über die Lage im Nahen Osten können Sie immer auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie mehr Standard-Podcasts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Edition Zukunft. Da geht es in der neuesten Folge darum, wie sehr künstliche Intelligenz und Technologie unser Liebesleben in Zukunft verändern wird und warum immer mehr Männer ihre Sexfantasien mit KI-Freundinnen ausleben. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, so verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann finden Sie mehr Infos auf abo.derstandard.at. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine Kollegen Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth mitgearbeitet und ein extra großes Dankeschön auch an meine KollegInnen Daniela Brugger und Dennis Trubetskoy. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.